Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Holy Shit, I'm Alive. Heute erstmal Achtung, Triggerwarnung. Und zwar ist vor 2 Wochen oder 3 Wochen, auch sehr gut, dass ich das Datum genau weiß, leider mein Opa sehr kurzfristig verstorben. Und heute sitze ich hier mit dem Bestatter meines Großvaters, einfach aufgrund dessen, da ich schon mal letztes Jahr oder vor 2 Jahren mit meiner Schule beim Bestatter war. Und es ja auch so ein bisschen verruchtes Thema oder generell verruchter Beruf ist und dann nie darüber gesprochen wird, was da eigentlich gemacht wird oder auch was es dazu braucht, überhaupt diesen Beruf ausüben zu können. Und da möchte ich einfach heute mal ein bisschen mit jemandem sprechen, der da eben hautnah dabei ist. Heute ist der David bei uns. Der David ist selber erst 23, also noch relativ jung, und erzählt uns eben so heute, wie er dazu kam, wie er den Beruf empfindet und deckt auch so ein paar Mythen vielleicht mit uns auf. Wir werden, denke ich, hier bei den Fragen relativ harmlos bleiben. Ansonsten, wer das Thema Tod triggert, der kann vielleicht die Folge, sollte ich vielleicht besser auslassen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß oder ja, mehr gesagt, viele Erkenntnisse bei dem Thema. Und wer es vielleicht auch ein bisschen komisch findet, tatsächlich wurde mir auch erst durch den Tod meines Opas, so diese Konfrontation mit dem Thema Tod, viel mehr bewusst. Ich selber wurde ja als Kind zwar damit schon direkt konfrontiert, aber für mich war das halt nie ein greifbares Thema, weil ich ja dann doch überlebt habe. Lass uns doch gerne mal loslegen. Fang doch gerne mal an, so, wer bist du, wie alt bist du, habe ich ja schon aufgedeckt. Wie kamst du zu dem Beruf oder hast du auch schon vorher andere Berufe ausgeübt?
Genau, also ich bin der David, hallo, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin 23 Jahre alt, genau, bin in der Ausbildung für die Bestattungsfachkraft jetzt im 2. Lehrjahr. Ich komme jetzt nach den Sommerferien, beziehungsweise im September bin ich dann im 3. Lehrjahr. Jo, die Frage, wie kommt man dazu, Bestatter zu werden oder was treibt einen da an, ist immer die häufigst gestellte Frage tatsächlich. Bei mir ist es ganz klar zu beantworten, ich habe in meiner Familie jemanden, der ja Therapeut ist, und dadurch wurde mir als Kind schon immer klar oder auch als Heranwachsender, ich möchte im sozialen Bereich etwas machen. Ich war dann auch im Kindergarten für ein Praktikum. Ist jetzt ein bisschen komisch, wenn man so rückblickend darüber nachdenkt, aber auch im Altenheim und dann eben auch mit 15 beim Bestatter. Und tatsächlich war der Bestatter der einzige, ja, sag ich mal, Praktikumsplatz, der mir wirklich getaugt hat, wo ich dann auch für mich selber sagen konnte, da sehe ich mich in der Zukunft drin arbeiten, beziehungsweise Familien begleiten und Leute an sich unterstützen in teilweise den schlimmsten Zeiten ihres Lebens, ja.
Das hast du schon die Frage ein bisschen angerissen oder ein bisschen beantwortet. So, warum Bestatter, also was hat den Beruf ausgemacht, dass du dich letztendlich halt dafür entschieden hast?
Tatsächlich war es die Situation, dass meine erste verstorbene Person, die ich gesehen habe, war eine relativ junge Frau. Sie war Anfang 30 und ist nachts mitten aus dem Schlaf gerissen worden, ist aufgestanden, hat zu ihrem Ehemann gesagt, ihr tut der Kopf weh, und dann ist sie verstorben, also einfach tot umgefallen. Und sie hat natürlich ein sehr junges Kind hinterlassen, und der Vater und das Kind waren sehr, ja, verloren in sich selber tatsächlich, auch in der Situation. Und es hat mir sehr geholfen, also für mich selber auch zu erkennen, den Leuten dann zu helfen, die Entscheidungen denen klar zu machen. Also möchtest du eine Feuer- oder eine Erdbestattung? Da war ja schon die Frage, weiß ich gar nicht, in dem Alter beschäftige ich mich da nicht mit. Und im Endergebnis war das dann so, ich konnte nachts ins Bett gehen und konnte sagen, wow, ich habe wirklich was richtig Tolles gemacht. Das hatte ich im Kindergarten oder in der Pflege jetzt eben nicht so, weil es auch ein sehr negativ belasteter Beruf ist, also gerade in der Pflege jetzt. Aber da war einfach die Thematik dahinter, mit den Leuten direkt zu reden und auch diese schweren Schicksalsschläge zu begleiten, war tatsächlich bei mir das, wo ich gesagt habe, ich brauche das, ich muss jemandem helfen, ich muss für jemanden da sein, damit ich sagen kann, ich habe jetzt heute einen effektiv guten Tag gehabt, ja.
Also würdest du schon sagen, dass dich einfach auch angetrieben hat, dass du mit deinem Beruf einfach auch einer, ja, sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen möchtest?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und was würdest du denn jetzt so sagen, was braucht es denn so für diesen Beruf? Oder jetzt ist ja auch ein sehr, oder du bist ja auch ein sehr emotionaler Mensch, du bist ja auch mittlerweile schon sehr, ja, tief bei uns in die Familie integriert. Es ist ja nicht so, dass du den Leuten nur sagst, ja, wir wollen sie dann die Beerdigung haben und dann ist fertig und dann tschüss, sondern du bist ja auch wirklich so hinter den Kulissen dabei, supportest die Leute auch noch, wenn schon der ganze Prozess quasi beendet ist, schon die Bestattung abgeschlossen ist, bestellst du dich ja auch noch zur Verfügung?
Mhm, genau, also es ist tatsächlich so, als Bestatter solltest du natürlich ein gewisses Maß an Selbstkontrolle auch mitbringen. Also jetzt, ich sage es immer so, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn der Bestatter auf der Beerdigung mitweint. Im Gegenteil, wir sind alle Menschen und alle sind emotional. Und gerade wie jetzt bei euch in der Familie bin ich ja, wie du schon gesagt hast, sehr intensiv mit reingekommen, auch in den Umgang. Und auch an sich waren wir alle ziemlich schnell beim Du und auch beim Kaffee und Kuchen dann. Da bindet man natürlich auch einfach, da hat man natürlich auch eine Bindung dann. An sich ist es schon wichtig, dass man auch mit dem Tod und der eigenen Sterblichkeit konfrontiert ist und damit auch umgehen kann, weil man natürlich auch im Trauergespräch selber mal ganz, ganz kuriose Sachen gefragt werden kann. Und da sollte man dann auch professionell genug reagieren können und sich nicht so leicht aus der Reserve locken können. Natürlich jetzt eine klare Triggerwarnung auch für die Leute, die jetzt Unfalltode begleitet haben. Man muss sowas auch wegstecken können, jetzt mal ein Neugeborenes einfach da liegen zu sehen oder auch Kinder, Babys, Jugendliche, teilweise Leute, die nur wenige Jahre oder Monate jünger sind als man selber oder auch nur wenige Jahre älter sind als man selber. Das nimmt einen schon mit, das sollte man auf jeden Fall stabil genug sein, emotional auch. Aber tatsächlich sage ich immer lustigerweise Humor. Man muss auch einfach mal lachen können und wichtig auch, wenn man das Büro abschließt, die Bilder und Gedanken bleiben dort.
Und habt ihr auch die Möglichkeit als Bestatter selber zum Beispiel, wenn euch jetzt ein Fall sehr nahe geht, zum Beispiel wenn es jetzt jemand ist, der im gleichen Alter ist oder nur ein bisschen jünger oder bei Kindern oder Babys, ist es ja doch nochmal intensiver, als wenn jemand ist, der jetzt seit 90, 80 Jahre alt ist oder auch 70, der sein Leben ja gelebt hat, als jemand, der jetzt 4 Jahre alt ist und eigentlich so alles noch vor sich hatte?
Ja, also zum einen hast du natürlich immer ein super Team in deinem eigenen Betrieb. Du hast natürlich auch einfach Arbeitskollegen, mit denen du dich unterhalten kannst. Du machst ja auch sowas nie alleine. Du bist bei sowas immer bei einer sogenannten Überführung, also das Abholen eines Verstorbenen, bist du nicht alleine. Dementsprechend hast du immer jemanden, der dich begleitet. Und falls du mal mit jemandem zusammen bist, mit dem du einfach keine Bindung hast, der einfach wirklich nur ein Kollege für dich ist, kannst du natürlich auch an Hilfestellen gehen, wie jetzt einen Therapeuten oder einen Psychiater. Die haben ja auch ihre sogenannten Notdienste. Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz am Anfang meiner Ausbildung bei einem Psychiater mal so die Beschreibung abgegeben, du Bestatter und falls ich mal einen Fall habe. Und dann habe ich auch ganz klar die Antwort bekommen, hey, wenn mal was ist, dass du sagst, du kannst nicht mehr oder du brauchst was, ruf an, du bekommst bei uns 2 Stunden später einen Notfalltermin und dann sitzt du wirklich im Worst Case auch da. Oder wie jetzt zum Beispiel, ich habe das Glück, gute Arbeitskollegen zu haben. Also ich habe ja auch selber jemand bei mir in der Firma drin, mit der ich darüber sehr intensiv reden kann und das macht sie auch mit mir so. Dementsprechend decken wir beide uns gegenseitig immer da alles mit ab.
Okay, und was würdest du sagen, oder nicht was würdest du sagen, sondern wie läuft denn so die Ausbildung ab? Gibt es da auch Mindestalter? Also kann man das gleich ab 16 machen oder muss man erst volljährig sein?
Also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Es gibt kein Mindestalter. Also du musst tatsächlich lediglich einen abgeschlossenen, ich denke aktuell ist es sogar nur der Hauptschulabschluss und falls nicht, dann mindestens der Quali sein, also der qualifizierende Hauptschulabschluss. Mindestalter, wie gesagt, 16 Jahre, denke ich, wegen den, oder also 16 Jahre weiß ich, weil bei uns in der Ausbildung sind nämlich 2 Leute, die 16 Jahre erst sind. Und da ist es ganz klar gegeben, emotionale Reife, danach wird ausschlaggebend, darauf wird geachtet. Und es ist jetzt in der Ausbildung sehr interessant. Man hat zum Beispiel von der Berufsschule her Blockunterricht. Also du bist immer 4 bis 6 Wochen eben im Betrieb und dann bist du einmal im Jahr 3 Wochen weg an der Berufsschule. Es gibt jetzt in ganz Deutschland 3 Berufsschulen und die meistbesuchte, beziehungsweise auch also für mich selber die bestausgestattetste ist einfach Bad Kissingen. Also das ist jetzt von uns aktuell in Forchheim circa 130 Kilometer entfernt. Man ist an dem Campus untergebracht, man kann natürlich auch wenn der Betrieb das übernimmt, in eine eigene Unterkunft gehen. Aber der Campus ist auch einfach im Thema Klassenzusammenhalt oder auch einfach Freundschaften entwickeln die Anlaufstelle Nummer 1.
Und würdest du sagen, was macht denn so diesen Beruf so mysteriös oder auch so ein bisschen verrückt? Also Bestatter ist jetzt ja nicht die erste Anlaufstelle, an die man denkt, wenn man jetzt irgendwie die Schule abgeschlossen hat.
Ja, richtig. Also die meisten, die sich dazu entschlossen haben, haben entweder vorab schon Familienunternehmen oder wurden dadurch so Angehörige mit reingeführt. Es gibt zum Beispiel dann auch so Querleute wie mich, die dann einfach sagen, jo, das ist was für mich. Aber prinzipiell, ich habe gerade einen Faden verloren. Wie war die Frage?
Wie war die Frage? Was habe ich gefragt?
Oh.
Berufsschule?
Ja, und dann, ob es also Ansprüche an die Auszubildenden gibt.
Oh mein Gott. Übelst fail. Geh nach kurzer Werbeunterbrechung geht's weiter. Warum der Beruf so mysteriös oder verrucht ist.
Ganz genau.
Wir lassen es übrigens drin.
Tatsächlich ist es so, ich sage, es liegt einfach an der damaligen Zeit. Die Leute haben damals ganz viele gruselige Geschichten erzählt. Auch wie sowas, man bricht ja dem Verstorbenen immer die Knochen. Das ist einfach nur unwahr. Das ist einfach nur ein Mythos, der mal in die Welt gesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob von Bestattern selber, die sich da einen kleinen Scherz erlaubt haben, oder von Gutgläubigen, die sich sowas einfach haben sagen lassen. Das Mysteriöseste, beziehungsweise der Beruf an sich, ist für mich jetzt selber ein ganz normaler Beruf mit so einem kleinen, ja,
Nebengeschmack.
Ja, mit so wirklich, das ist so wie so ein bisschen Premium.
Ich habe jetzt kurz eine Zwischenfrage und dann können wir eigentlich auch voll gut darauf einsteigen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich denke, dass ja trotzdem viele auch mal ein Praktikum gemacht haben beim Bestatter, wenn du jetzt nicht direkt irgendwie einen Familienbetrieb dazu hast, was macht man dann zum Beispiel jetzt in einem Praktikum, wenn ich jetzt sage, ich will mal eine Woche, also oft in Schulen, mal eine Woche zum Bestatter, wie tief wird man denn da so in den Beruf reingelassen? Also man wird ja nicht gleich, sag ich mal, hier kannst du mal deinen Toten waschen. Achtung, Triggerwarnung, by the way.
Das ist mein Handy.
Okay, perfekt.
Das ist egal. Also tatsächlich ist es so, im Praktikum kommt es immer auf die Firma drauf an. Wenn jemand bei uns in der Firma ein Praktikum macht, nehmen wir den komplett mit. Also er ist wirklich von der Mitnahme zum Trauergespräch bis hin zur Überführung des Verstorbenen, die Waschung selber, auch wenn eine Aufbahrung gewünscht ist, die Aufbahrung. Es gibt dann auch, also wirklich bei uns mit nichts ausgelassen. Es gibt auch Betriebe, die machen gezielt nur den Außendienst, weil sie halt sagen, der Innendienst ist sowas Universelles. Da kannst du auch ein Praktikum beim Bürokaufmann machen, da bist du auch nur im Büro. Der Außendienst ist aber auf jeden Fall die Stelle, auf die man im Praktikum sehr, sehr viel Wert legen sollte, weil auch einfach eine Beerdigung selber, da hängt sehr viel mehr dran als ein Grabstein und der Sarg.
Genau, so ja gut eigentlich schon angeschnitten. Was macht ihr denn jetzt eigentlich außer den, sag ich mal, Toten abzuholen, Toten fertig zu machen, dann die Beerdigung zu planen? So, was gehört denn eigentlich so hinter den Kulissen alles noch dazu?
Also tatsächlich sehr, sehr viel mehr als nur mit der Bestattung zusammenhängt. Wir melden auch zum Beispiel verschiedene Stellen ab. Das bedeutet jetzt, die Krankenkasse muss ja auch darüber informiert werden, das macht auch der Bestatter, die Rente muss abgemeldet werden, im selben Zug vielleicht das Sterbevierteljahr beantragt werden. Das sind alles Sachen, die wir mitmachen, genauso, also sämtlichste Terminabsprachen mit Vatern, Organisten, Sargträgern, A bis Z. Es geht aber auch bis hin zum Steinmetz, dass wir dort eventuell die Grabsteine, die Beschriftungen mit durchgeben und so weiter. Und natürlich auch immer in Absprache mit der Familie zu sein, weil wenn dir einer nur dazwischen funkt mit irgendwas, musst du natürlich alles komplett nochmal überprüfen. Schlagwort tatsächlich Trauerfloristik, also wenn du am Anfang gesagt bekommst, ja, jahreszeitlich bunt, und auf einmal hast du dann den Anruf, ja, ich will ganz, ganz viele Nelken oder sowas drinnen haben, musst du natürlich auch dementsprechend sofort reagieren können, dass du jetzt, ich meine gut, jetzt eine Stunde vor der Beisetzung ist da in den meisten Fällen nichts mehr zu ändern, aber das kommt auch niemals vor. Tatsächlich macht aber auch die Musik der Bestatter, also auch das Downloaden und Bereitstellen der Musik, das Probehören auch, also muss sagen, die meisten Beerdigungslieder, wenn die so im Radio laufen, wird das Radio einfach ausgemacht, weil ich die schon so oft gehört habe, einfach jedes Mal, bevor ich auf die Beerdigung gehe, dann auf der Beerdigung selber, manchmal nochmal beim Leichenschmaus, wenn wir eingeladen werden. Genau, also wirklich von A bis Z einfach alles. Wir gucken hauptsächlich darauf, dass die Angehörigen bei uns rausgehen und tatsächlich kaum was selber für die Bestattung machen müssen, es sei denn, sie sagen, sie möchten etwas selber übernehmen.
Und wie lang dauert denn meistens so die Vorbereitung? Also gibt es da auch Unterschiede, ob es jetzt Urnen- oder Sargbestattung ist?
Definitiv. Also das kann man von zwei Sachen abhängig machen. Zum einen vom Bestattungsgesetz. Bei uns in dem wunderschönen Bayern ist es so, man hat bei einer Feuerbestattung zwischen der Kremation und also dem Einäscherungsdatum und der Beisetzung eine Frist von 3 Monaten. Werden sich jetzt viele fragen, oh je, 3 Monate, man soll das ja schaffen auch in 5 Tagen. Kann man auch machen. Bei einer Erdbestattung hast du tatsächlich die Frist mit einigen Tagen gegeben, also sprich jetzt 8 Tage, wobei man da auch Plus Minus nehmen kann. Man kann da zum Beispiel auch die Tage verlängern mit Absprache von den anderen Ämtern, wie jetzt Gesundheitsamt. Es kommt auch auf den Glauben drauf an. Aber tatsächlich ist es so, dass Erdbestattungen ich würde jetzt nicht sagen Stress bedeuten, aber sie sind in der Vorbereitung zeitintensiver, weil du einfach viel mehr in viel, viel weniger Zeit machen musst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Feuerbestattung, dann weiß ich, okay, ich hab Zeit, ich kann die Zeitung dann und dann machen in 2 Wochen, die Sterbebilder, ja, da die Druckerei kann sich Zeit lassen oder sowas. Bei Erdbestattungen, ich meine, es war jetzt natürlich auch ein bisschen so, wenn man jetzt sagt, man stirbt dann am Montag und am Freitag ist die Beisetzung, du hast einen Feiertag dazwischen, dann ist das schon Stress.
Also war ja auch bei meinem Opa so, er ist ja Samstag früh verstorben im Krankenhaus und dann war ja auch der Feiertag und dann haben wir schon überlegt, zu Donnerstag wird wahrscheinlich nicht klappen, weil ja der Feiertag ist, muss es vielleicht noch übers Wochenende irgendwie hinziehen, aber dann war ja auch gleich schon festgesetzt so, hey, Freitag muss es auch gemacht werden und da steckt ja auch so viel dahinter. Bei uns war es ja gerade so, du musst ja auch, wir hatten halt eine sehr große Gesellschaft einfach an Trauergästen oder für den Leichenschmaus, erstmal eine Location überhaupt zu finden, wo sagt, spontan brauchen wir Platz für 120 Mann, 100 Mann. Normalerweise hast du ja auch nicht so viele Leute, aber da einfach so, was einfach so spontan in kürzester Zeit halt organisiert werden muss, ich glaube, darüber sind sich halt die wenigsten bewusst. Und jetzt haben wir so die ganzen, ja, würde ich mal sagen, so Zahlen, Daten, Fakten abgearbeitet. Jetzt will ich mal ein bisschen so in den Deep Talk gehen. Was würdest du denn sagen, so wann fangen denn Menschen an, sich so mit dem Thema Tod zu beschäftigen? Also ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich wurde ja zwar als Kind mit dem Aspekt Tod beschäftigt, aber als Kind, ich war ja damals 5 und 7 Jahre alt, als ich Krebs hatte, hast du ja keine Vorstellung und kein Bild von dem, was bedeutet Tod oder wenn jetzt ja auch der Opa verstirbt und das Enkelkind ist jetzt irgendwie 4, 5 Jahre alt und der Opa kommt nicht mehr und man sagt so, der ist tot. Das ist ja so eine Vorstellung, die, glaube ich, entwickelt sich ja auch erstmal altersmäßig, aber ja auch kulturell. So, was bedeutet Tod?
Also zu dem Thema, wann die Leute sich beschäftigen, definitiv in jeglicher Art und Weise viel zu spät bis gar nicht. Wir haben teilweise bei uns Leute, oder ich persönlich, ich kann immer nur von mir reden, ich persönlich hatte teilweise jemanden, der war 75 Jahre alt und hat keine Ahnung gehabt, ob er eine Feuer- oder eine Erdbestattung für seine eigene Frau haben wollte, weil die sich dann nie drüber unterhalten haben. Prinzipiell gibt es ja aber auch, wie jetzt in dem Podcast von Christina auch, war es ja so, dass da in Schweden, glaube ich, war es, die Leute da schon mit 20, Anfang Mitte 20 alle Sterbegeldversicherungen haben und da voll mit dem Thema vertraut sind. Das ist bei uns tatsächlich nicht so. Also klar, jetzt, wenn ich sage in meinem Freundeskreis, ich bin der Bestatter oder viele meiner Freunde sind ja auch einfach selber in der Ausbildung, dementsprechend haben wir da schon eine Ahnung, was wir selber für uns wollen. Die Leute fangen aber an sich an mit dem Thema nicht so sich auseinanderzusetzen wegen dem Grund der eigenen Sterblichkeit. Es ist zwar jedem bewusst, dass man irgendwann stirbt, aber viele Leute haben bis zu einem gewissen Aspekt in ihrem Leben einfach noch die Sicht, dass ich unsterblich bin oder dass auch einfach die Technik vielleicht, ja, wenn ich 70 bin, ist es möglich, sein Bewusstsein in die Computertechnik zu übertragen und dann digital weiterzuleben oder sowas. Oder wie die, also dieser Vorgang sich, der, ich glaube, das heißt Kryotechnik, sich da einfrieren zu lassen, dass das halt, da denken viele Leute dran und sagen dann, ja, ich brauche keine Beerdigung.
Ist das wirklich so? Also haben die Leute schon so Vorstellungen?
Also es gibt einige, die sind da der Ansicht, dass das zu dem Zeitpunkt, wenn sie in das Alter kommen, dass das soweit ist. Ja, ich musste auch das erste Mal richtig staunen, weil ich mir gedacht habe, wow, also soweit habe nicht mal ich gedacht. Und ich bin eigentlich schon bekannt dafür, immer in sämtlichste Richtungen zu denken. Dementsprechend war ich da gefasst. Aber prinzipiell stellt sich für mich immer nur die Frage, warum beschäftigen sich die Leute nicht mit dem Thema? Ist es Angst oder ist es einfach tatsächlich Inkompetenz mit dem eigenen, mit der eigenen... also nicht. Ja, genau. Also ich würde jetzt kurz nur Inkompetenz durch ein anderes Wort austauschen. Naivität eher? Das ist die Leichtgläubigkeit, finde ich eher. Dieser eigene Tod ist für viele einfach nichts Greifbares. Und dann sagen auch ganz viele immer, ja, das soll dann mein Partner machen oder das machen meine Eltern oder meine Kinder. Wo ich mir auch denke, also weißt du denn, stell dir jetzt selber mal die Frage, weißt du denn, ob deine Eltern eine Feuer- oder eine Erdbestattung wollen? Hast du dich mit ihnen schon mal drüber unterhalten?
Ist ja auch, finde ich, eine Sache von Eigenverantwortung. Meine, natürlich ist man dann selber ja tot und nicht mehr da, aber die Leute sind dann trotzdem, je nachdem auch in welchem Alter und in welchen Umständen man stirbt, ja schon in einer gewissen Schockstörung. Gerade wenn du jetzt sagst, innerhalb von einer Erdbestattung muss es ja relativ schnell innerhalb von einer Woche so über einen Berg gebracht werden. Und die Leute sind vielleicht, die Kinder sind, der Vater stirbt und die Mutter ist geschockt als Witwe. Die Kinder haben überhaupt keinen Plan, was der Vater wollte. Es gibt kein Bild, es gibt keine Sprüche und man ist total überfordert. Macht sie auch generell für die Zusammenarbeit mit dem Bestatter ja super schwer. Wenn du ja erstmal so bei Zero eigentlich anfangen musst ja. Und ja auch die Leute in dieser Schockstarre jetzt ja so mit Aufgaben und To-Dos ja eigentlich überlädst.
Also tatsächlich ist die erste Frage, die ich in den Gesprächen stelle, teilweise auch schon am Telefon, weil wir es ja einfach wissen müssen, für die Überführung selber auch, ist es eine Feuer- oder eine Erdbestattung? Und wenn ich da jetzt schon keine Antwort habe, kann ich mich im Prinzip gut vorbereiten. Ich plane definitiv mehr Zeit für die Trauergespräche ein, weil ich definitiv viel mehr erklären muss über die Bestattungsarten. Es gibt ja so viel mehr als Feuer und Erd, also Feuer und Erd sind prinzipiell die zwei einzigen Bestattungsmöglichkeiten, aber die Bestattungsformen, zum Beispiel bei einer Feuerbestattung, du kannst ja vom Diamanten bis hin zum Friedwald, bis hin zur Ascheverstreuung, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und da muss man natürlich auch erstmal sagen, wenn dann jemand eine Seebestattung möchte und der weiß das gar nicht.
Wie funktioniert sowas, kurz als Zwischenfrage, also das habe ich schon öfters mal irgendwo gelesen. Aber wie funktioniert eine Seebestattung? Wird man da versenkt oder wird so ein, man kennt es ja auch schon mal, wird so ein Schiff rausgeschickt und wird so ein Feuerbogen geschossen. Also wie funktioniert eine Wasserbestattung?
Also die Seebestattung ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne und traditionelle Form der Bestattung. Prinzipiell startest du zum Beispiel damit, dass der, also normal, der Verstorbene wird ganz normal kremiert und kommt in eine extra für vorgesehene Wasserurne, die sich natürlich auch innerhalb von 3 Tagen komplett auflöst. Und es ist dann so, du bist mit der Trauergemeinde dann eben auf dem Schiff, fährst eben raus, dann gibt es da eventuell auch eine Ansprache nochmal oder die Trauerfeier an sich von der Organisation her greift ein. Aber die Urne wird dann tatsächlich zu Wasser gelassen und ja, das Wasser dringt unter anderem in die Urne selber mit ein. Dadurch vermischt sich dann eben die Asche mit dem Wasser und es ist für die Angehörigen was ganz Schönes. Und also ich finde immer den Aspekt, dass das Schiff fährt praktisch danach noch 3-mal um die Beisetzungsstelle. Ja. Und das finde ich auch was ganz Schönes, weil du dadurch auch einfach logischerweise zieht das Schiff ja Wellen.
Aber wo kann man sowas machen? Das kannst du ja nicht am Dexendorfer Weiher machen.
Also ja, bei uns jetzt leider nicht, auch wenn ich es eigentlich ganz cool finde, so als Badeteich mal jemanden da zu versenken. also bei uns ist es tatsächlich die Nord- oder eben Ostsee. Okay. Genau, also ich habe jetzt auch natürlich durch die Ausbildung gute Freunde an der Grenze zu Dänemark, die natürlich jetzt selber auch Hamburg oder sowas sind. Die erzählen natürlich auch, dass das bei denen tatsächlich, also bei uns in Forchheim zum Beispiel, ist einfach die Thematik so, dass wir von 100 Verstorbenen einfach 85 Leute nehmen eine Feuerbestattung. In München zum Beispiel ist das ganz anders. In München hast du mehr Erdbestattungen als hier und zum Beispiel in Hamburg hast du viel, viel mehr Seebestattungen, weil das einfach dort, da macht man so.
Okay. Jetzt habe ich gerade kurz meine Frage vergessen. meine Frage wieder eingefallen. Wir sind ja hier schön bei authentisch. Wir machen jetzt hier auch keinen Cut. Und zwar, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, deswegen hatte ich es kurz vergessen, dieses Thema Aufbahrung. Also Aufbahrung heißt ja, dass nochmal der Tote halt fertig gemacht wird, angezogen wird. Das kann man ja dann auch als Angehöriger aussuchen, was der angezogen hat oder angezogen bekommt. Haben will. Oder vielleicht hat er das vorher schon irgendwie festgelegt, je nachdem. Und dann kann man ja sich entscheiden, will man nochmal das anschauen am offenen Sarg oder nicht. Was sind denn da so vielleicht die Quoten? Also wie viele schauen sich oder wollen sich auch bewusst nochmal den Toten anschauen? Und was würdest du sagen, ist es auch wichtig? Oder kann man so sagen, so muss man jetzt nicht machen?
Also so eine Frage ist immer ganz schwierig zu beantworten. Also vorweg, ja. Es ist bei uns in der Gegend schon, also häufiger, dass wir auf jeden Fall Aufbahrungen haben. Geschlossene Aufbahrungen haben wir tatsächlich kaum.
Was heißt, also geschlossen, dass geschlossen er, ist, dass er
ist,
zu
das,
ist, ja.
Genau, das Sargoberteil liegt praktisch noch auf dem Sargunterteil auf, sodass praktisch der Verstorbene selber nicht zu sehen ist. Bei einer offenen Aufbahrung ist das Sargoberteil eben entfernt. Thematik dazu ist, also wann mache ich überhaupt eine Aufbahrung? Hat das was mit dem Alter oder der Religion zu tun? Nein, absolut nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel meinen Opa, der jetzt mit 85 seelenruhig im Schlaf eingeschlafen ist, da und ich möchte mich nochmal, die ganze Familie möchte sich da nochmal verabschieden, dann macht man auf jeden Fall nochmal eine Aufbahrung. Das ist auch sehr, sehr problemlos. Wenn ich jetzt natürlich sage, es ist ein jung verstorbener Mensch, der ja aus dem Leben gewaltsam genommen wurde, dann bietet sich prinzipiell immer die Aufbahrung an. Also es ist tatsächlich auch, also was wir auch lustigerweise, was man auch in der Akademie von sehr erfahrenen Bestattermeistern und Dozenten eben vermittelt bekommt, ist, es gibt auf die Frage, ist eine Aufbahrung möglich, nur eine Antwort und das ist ja. Und es gibt dann auch natürlich bei uns Thema Autounfall. Ich meine, wenn man jetzt halt mal mit so einem Smart, hat man jetzt natürlich nicht so die Knautschzone zwischen zwei LKWs. Wobei zwischen zwei LKWs bringt ja auch der X7 nichts. Aber tatsächlich ist es dann so, es ist immer machbar. Du musst nur rausfinden, wie. Und prinzipiell ist es bei jungen Menschen oder bei Leuten, die plötzlich aus dem Leben gerissen sind, immer empfehlenswert, nochmal einen Abschied zu nehmen. Ob der selber eine Stunde dauert oder 5 Minuten, das ist den Leuten selber überlassen. Aber auch ganz wichtig zu erwähnen, wenn ich jetzt natürlich sage, da ist jemand vom Autounfall betroffen worden oder eben auch eben ja ein Suizid, ganz klar, kommt es immer darauf an, habe ich mir jetzt die Pulsadern selber geöffnet oder habe ich mich mit einer Waffe erschossen? Das ist natürlich auch ein Punkt, der spielt da deutlich mit rein, aber man kann auch dahin gehen, einfach, man hat Fachpersonal, man kann auch im Worst Case immer einen Thanatopraktiker.
Also hier, Achtung, Triggerwarnung.
Definitiv, aber man kann auch immer einen Thanatopraktiker nochmal konsultieren. Der Thanatopraktiker ist tatsächlich der, sage ich mal so, der Kosmetiker der Verstorbenen. Also es gibt eigentlich so gut wie nichts, was der nicht kann. Wir selber haben auch das große Glück und Privileg tatsächlich von Thanatopraktikern unterrichtet werden zu dürfen. Das bedeutet, wir haben auf der Akademie Leute, die da aus eigener Erfahrung sprechen können, die dann auch sagen, ja, der lag dann schon 6 Wochen, bevor der gefunden wurde, der war schwarz und der sah jetzt auch wirklich nicht mehr gut aus, nachdem da 2 Millionen Maden da hier Party hart gemacht haben. Aber 3 Tage später konnte man einfach wirklich die Familie trotzdem nochmal einladen und dann hatte der Herr Hautfarbe und hatte, ja, ich meine, er hatte jetzt keine reine Haut mehr, welch Wunder, aber es war auf jeden Fall so machbar, sich nochmal zu verabschieden und auch bei, also bei Kindern zum Beispiel, die auf den Bahngleisen spielen und vom Zug leider Gottes erfasst werden, ist das immer noch machbar. Also man, da geht es wirklich von der Schädelrekonstruktion bis hin zur Kosmetik, zur Hautrekonstruktion, auch zur Wundversorgung selber. Das macht jetzt der Bestatter zwar auch, aber nicht in diesem extremen Ausmaß. Das ist dafür zum Beispiel extra der Thanatopraktiker, aber Thanatopraktiker werden tatsächlich eigentlich auch immer nur Bestatter, weil auch einfach der Thanatopraktiker eine weitere Fortbildung von der Bestattungsfachkraft
oder... Okay, das ist kein jetzt separierter Beruf, also man merkt schon, das ist halt... glaube ich, einfach viel, viel umfangreicher, als was man überhaupt halt glaubt zu wissen. Es war ja dann auch auf der Beerdigung, war es ja noch bei uns beim Leichenschmaus. Und da hat ja auch einer gefragt, ob man jetzt wie so Gebiete hat, wo man sich halt nur, sag ich mal, nur tätig werden darf. Aber ihr dürft ja auch deutschlandweit, europaweit, also auch international, wenn jetzt ja zum Beispiel der der Hans Meyer, jetzt aus Forchheim in den USA verstirbt, dann macht er ja auch Überführungen und alles.
Genau.
Und einfach so diese Komplexität finde ich halt auch so interessant und ich auch, warum ich dieses Podcast-Interview machen wollte, war einerseits, weil meine Mentorin selber schon mal so ein Interview geführt hat, aber ich einfach auch halt dieses Thema jetzt durch meine eigene Vorgeschichte plus aber jetzt auch so diese direkte Konfrontation mit dem Todesfall meiner Familie, ich auch erkannt habe, weil ich habe ja da auch das Glaubensthema, machen wir dann später noch so ein bisschen, so die Ansicht, man stirbt halt auch erst oder man geht erst so dieses Leben zu Ende, wenn man halt die Aufgabe für dieses Leben erfüllt hat. Und ich habe mir dann ja auch den Opa nochmal aufgebahrt, angeschaut. Und wir waren ja auch in den letzten Stunden bei ihm und dann nur, wo er eingeschlafen war, waren wir auch dann ja 10 Minuten später zwar leider erst da, aber ich glaube, das sucht sich schon der Tote auch an oder die Person schon aus, ob sie jetzt alleine gehen möchte oder ob noch eine bestimmte Person dabei sein soll. Bei uns war es halt die Oma. Und ich fand es halt auch dann wirklich gar nicht schlimm. Also natürlich in dem Moment, glaube ich, wo wir dann kamen und er ja vor 10 Minuten eingeschlafen war, realisiert man es noch mal weniger, als wenn man ihn halt dann in dem Sarg anschaut. Aber ich habe auch von Anfang an gleich gesagt, ich will mir den noch mal anschauen. Also Achtung hier, Triggerwarnung. Also,
der ganze Podcast ist
mit. Ganze Podcast ist einfach Triggerwarnung, muss ich nochmal am Anfang so erwähnen. Wer bis hier bekommen ist, ist schon mal gut. Jedenfalls, ich hatte dann auch tatsächlich gar keine Berührungsängste. Also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt ein 5-jähriges Kind bist, 10-jähriges oder ob jetzt halt 21 bist wie ich. Und auch je nachdem halt, welche Beziehung du hattest, wie empfindlich du da generell bist. Aber für mich war es halt dann auch einfach gar nicht schlimm, weil ich gesehen habe, so hey, er sieht irgendwo, glücklich ist jetzt der falsche Ausdruck, aber er sieht einfach aus, als dass er quasi in Frieden so aus diesem Leben gegangen ist. Und ich muss auch sagen, ich habe auch so die Ansicht, also ich weiß ja nicht, was mit der Seele passiert, aber auch so in diesem Punkt, wo er halt zu Grabe getragen wurde, also wieder hier Achtung, Triggerwarnung so, das ist halt quasi so diese Hülle, oder ich habe auch letztens auch so einen anderen Podcast drüber gehört, halt so quasi die Uniform so für dieses Leben war, aber ja nicht die Person selber, die jetzt unter der Erde liegt, sondern also der Opa liegt nicht unter der Erde, sondern halt seine Hülle, aber seine Seele ist ja trotzdem noch da. Und ich muss auch ehrlich sagen, so energetisch gesehen habe ich nicht das Gefühl, dass er weg ist. Also ich habe trotzdem das Gefühl, so er ist da, speziell auch so im Haus, wo er gewohnt hat. Oder bang, ich schaue auf der Couch irgendwie halt meinen Film oder lese und Ding. Und habe trotzdem so das Gefühl, man kann mit ihm sprechen, man kann mit ihm kommunizieren. Und das finde ich ja trotzdem, glaube ich, irgendwo wichtig, je nachdem halt vom Typ, so dieses, ich sag mal, bewusst machen, diesen Abschluss, okay, die Person ist zwar jetzt halt nicht mehr da, aber die Seele, das Innere der Person lebt ja trotzdem in der Erinnerung weiter, in Orten weiter und in Gegenständen, was die Person, keine Ahnung, die Uhr, die er getragen hat oder sowas. Und das, glaube ich, kann man sich halt auch da so gut dran festhalten.
Gerade in eurem Fall mit dem unglaublich schönen Bild, das muss man jetzt mal kurz einwerfen.
Ja.